Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Marion Flatzmäser.
Heute beschäftigen wir uns in Fokus mit dem Zweiten Weltkrieg und seinen Folgen für die Menschen und für die Gesellschaft. 80 Jahre nach dem Beginn dieses fürchterlichen Krieges ist es zunehmend ein Thema. Enkelkinder schreiben die Biografie ihrer Großeltern auf, so wie das die Schriftstellerin und Journalistin Anna Goldberg in ihrem Buch »Versteckte Jahre – Der Mann, der meinen Großvater rettete« gemacht hat. Wir beschäftigen uns damit, dass die letzten Zeugen und Zeuginnen von Krieg und Holocaust oder Shoah sterben. Im heutigen Fokus hören Sie Ausschnitte aus einem Vortrag, den der Historiker und ehemalige grüne Nationalratsabgeordnete Dr. Harald Walser für Promente vor Adelberg im Bildungshaus St. Arbogast gehalten hat.
Das betrifft eine Jugend, die in der Diktatur aufgewachsen ist, in der Diktatur erzogen worden ist, mit den Idealen dieser Diktatur erzogen worden ist und dann nach 1945 hat man plötzlich gemeint, jetzt ist alles gut, jetzt wird alles besser. Und das war natürlich mitnichten der Fall. Wie geht es, wie schaut es aus? Das Leben nach dem Überleben, geprägt oft auch bei Opfern von Schuldgefühlen. Warum habe ich überlebt? Wie ist das zu erklären? Meine Eltern, meine Kinder, vielleicht Verwandte haben nicht überlebt. Was habe ich getan?
Das Jüdische Museum in Hohenems beschäftigt sich noch bis Mitte April mit der Frage des Endes der Zeitzeugenschaft. Anlässlich der Ausstellungseröffnung hat der Hohenemser Schriftsteller Michael Köhlmeier eine Rede gehalten, aus der Sie ebenfalls Ausschnitte hören.
Warum erzählen wir? Damit nicht vergessen werde, damit wir uns erinnern, dem kann man nicht widersprechen. Warum aber sollen wir uns überhaupt erinnern? Wäre es nicht besser und ist es nicht auch oft besser? Wir würden vergessen, echt österreichisch. Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Warum also erinnern? Damit nicht noch einmal geschehe, was geschehen ist, oder damit noch einmal geschehe, was geschehen ist, und sei es nur in der schönen Erinnerung. Erinnerungen können ja auch schön sein. Die meisten sind schön, weil die Erinnerung eben ein Filter ist, der vieles schön macht. Normalerweise sind die Fragen, die mit Warum beginnen, schwerer zu beantworten. In unserem Fall aber erscheint das Was des Nachdenkens mehr wert. Nicht warum erzählen wir, sondern was erzählen wir? Schlicht, was war, was einmal war. Damit beginnt jedes Märchen. Es war einmal. Was aber war tatsächlich einmal? Und welche Rolle spiele ich, in dem es war einmal, ich der Erzähler oder ich der Zuhörer? Das Leben läuft ab ohne jede Ordnung. Es gilt nur eines, die Zeit. Und so erzählen ja auch Kinder. Und dann, und dann, und dann, und dann. Ein Erzählen ohne jede Dramaturgie. Ein Geschehnis folgt dem anderen wie die Wäsche auf der Leine. Die Geschehnisse streben keinem Höhepunkt entgegen. Aber doch ist es bereits ein Erzählen. Und ein Erzählen, Erzählen heißt zuvorderst Ordnung schaffen. Und Ordnung schaffen wir, indem wir weglassen. Wir wählen aus, was uns erzählenswert erscheint und was nicht. Wenn wir das nicht täten, müssten wir einen Tag, den wir nacherzählen wollen, noch einmal leben. Dann würden Erzählen und Leben in eins fallen. Also müssen wir auswählen. Nach welchen Kriterien aber wählen wir aus? Darauf können wir Antwort geben, wenn wir uns fragen, welchen Zweck verfolgen wir mit der Erzählung? Also wieder von vorn. Warum erzählen wir?
Und er gibt wenig später die Antwort.
Weil wir einen Sinn finden wollen in dem, was wir tun und was uns angetan wird, was wir getan haben und was uns angetan wurde.
So erstaunlich es auf den ersten Blick sein mag, es gibt eine Gemeinsamkeit bei den Kindern von Tätern und Opfern. Beiden fehlen die Wurzeln, sagt Harald Walser.
Bei den Kindern von Überlebenden gibt es oft keine Wurzeln mehr. Ich hatte nie Großeltern. Alle vier wurden ermordet, bevor ich geboren wurde. Ich vermisse diese Wurzeln. Und bei den Kindern der Täter, da gibt es eine Tendenz, dass man trauert, dass die eigenen Wurzeln vergiftet sind. Und sie haben sich gefragt, ob sie überhaupt eigene Kinder haben dürften. Sie sehen, das Thema Wurzeln ist bei beiden präsent, aber in unterschiedlicher Weise. Es sind in der letzten Zeit eine Vielzahl von Büchern erschienen, von Nachfahren von sehr prominenten Tätern. Und nicht wenige haben bewusst sich entschieden, keine Kinder zu haben. Das Schicksal einer dieser Teilnehmerinnen, Alexandra Senft heißt sie, sie ist die Enkeltochter eines SS-Mannes, Hans Ludin, der im Holocaust an einer sehr prominenten Stelle in der Slowakei mitgearbeitet hat. Und die auch darauf hinweist, ich zitiere sie auch hier, strukturell gibt es oft Gemeinsamkeiten, vor allem, dass auf der Täter- wie auf der Opferseite sehr oft geschwiegen wurde. Natürlich aus unterschiedlichen Motiven. Auf der Täterseite aus Scham und Schuldgefühlen heraus und bei den Opfern, wenn man mit seiner schmerzvollen Geschichte vielleicht gar nicht fertig wird und nicht sprechen kann, weil das retraumatisiert.
Waren die Nationalsozialisten nach 1945 aus dem öffentlichen Leben verschwunden? Mitnichten.
Elmar Grabherr, einer der wichtigsten unmittelbaren Untergebenen von Gauleiter Hofer in Innsbruck, er schafft es, im April 1945 in Feldkirch zu sein und dort sich als Obmann der Widerstandsbewegung zu profilieren. Wird anschließend der wichtigste Beamte in Vorarlberg, Landesamtsdirektor. Hermann Romberg, einer der größten Profiteure, Ariseur, hat das größte, damals größte Kaufhaus, das es gegeben hat, in Wien, Herzmanski, arisiert, gemeinsam mit der Firma FM Hämmerle übrigens, 50-50.
Hermann Romberg war Luftwaffenbeauftragter des Reichsluftwaffenministeriums. Nach 1945 wurde er Präsident der Dornbirner Messe und 1960 Ehrenbürger von Dornbirn.
Natalie Beer, die einzige Schriftstellerin in Vorarlberg, die es geschafft hat, vom Land ein Gehalt zu bekommen. Bekennende Nationalsozialistin bis zum Schluss. Auch diesen Fall habe ich aufgegriffen mit einem Kommentar im nachdem sie in einem Interview mit dem ORF Hitler verteidigt hat und gesagt hat, also er hat immer nur das Gute gewollt und erst als, wie sie das nennt, die Allerhandigen gekommen seien, sei da einiges schiefgelaufen, aber das mit den 6 Millionen ermordeten Juden sei auch wieder nicht wahr. Diese Frau hat die höchsten Auszeichnungen in Vorarlberg bekommen, Ehrenringe, der vom Felderverein, da hat es dann allerdings Turbulenzen gegeben, Retikusgesellschaft. Das ist ein sehr interessanter Fall, weil wie gesagt, Franz Ortner, der mächtigste Medienmann nach 1945 in Vorarlberg, NSDAP-Mitglied, noch 1945 mit schwülstigen Durchhalteparolen für den Einzig geschrieben in diversen Zeitungen, vor allem Vorarlberger Zeitungen. Und wir könnten jetzt über die Rekrutierung der Parteien nach 1945 sprechen, wir könnten darüber sprechen, wie ÖVP und SPÖ unterschiedlich ihre Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus immer mehr nach allumfänglicher Härte, 1945, 1946, immer mehr aufgeweicht haben und dann ein richtiges Buhlen um die Nazis eingesetzt hat. In der ÖVP wurde im Jahr 1949 allen Ernstes darüber diskutiert, die ehemaligen Nationalsozialisten offiziell als eigenen Bund neben ÖAB, Wirtschaftsbund und Bauernbund in die ÖVP aufzunehmen. Das hat sich dann zerschlagen, möchte ich gleich dazu sagen. Aber allein dieser Gedanke ist unvorstellbar aus heutiger Sicht. Auch in der SPÖ hat es massenhaft Aufnahmen gegeben. Der SPÖ-Akademikerbund, der BSA, der Bund sozialdemokratischer Akademiker, wie es damals hieß. Es gab damals den geflügelten Witz, wozu brauchen die plötzlich das B vor der SA? Also der Hinweis, dass das fast nur Nazis waren, die dort drin gelandet sind, weil das natürlich ein riesiges Wählerpotenzial war.
Harald Walser beschreibt, wie die Menschen die Zeit nach 1945 empfunden haben, nämlich durchaus widersprüchlich.
Es gab eben auch diese Vorstellung, wir sind besiegt, in Österreich überwiegend. Das Thema beschäftigt uns bis heute. Was war das im Jahr 1945? Für mich ganz eindeutig, natürlich war das eine Befreiung vom Nationalsozialismus, aber nicht wenige sprechen von der Niederlage und merken nicht, wenn ich von der Niederlage spreche, dass man automatisch die Sichtweise der deutschen Wehrmacht und der damaligen Machthaber einnimmt. Denn es war eine Niederlage des nationalsozialistischen Deutschlands und es war ein Sieg jener Staaten, die Deutschland und Österreich befreien wollten. Wir haben in Wien inzwischen immer am 5. Mai das Fest der Freude über die Befreiung und das war natürlich dann eine bewusste Abgrenzung vom burschenschaftlichen Gedenken an die Niederlage, das am selben Tag am Heldenplatz immer wieder stattgefunden hat. Dann die große Frage im Jahr 1945, wie geht man um mit den NS-Verbrechen? Wie geht man um mit dem Holocaust? Wie geht man um mit der Verfolgung von Minderheiten, die es gegeben hat? Und wie geht man um mit den Verbrechern und Verbrecherinnen natürlich, die es ja auch gegeben hat. Da haben wir in Österreich natürlich in dieser ersten Phase nach 1945 zwar auch eine juristische Auseinandersetzung, auch in Deutschland, aber es war zum Teil eine aufgezwungene, von den Siegermächten aufgezwungene juristische Auseinandersetzung. Denken wir an die Nürnberger Prozesse und einige Nachfolgeprozesse. Und es war in Österreich, gab es dann ein Name, der sehr unglücklich gewählt ist, die Volksgerichte, die eingerichtet worden sind. Natürlich, der Begriff hat automatisch erinnert an die NS-Volksgerichtshöfe, die in der ersten Phase, 45, 46, durchaus harte, auch Todesurteile gefällt haben. Damit war es aber relativ schnell vorbei. Sehr schnell ist im Zuge des Kalten Krieges der Feind im Osten festgemacht worden und dem Kampf gegen den Kommunismus ist alles untergeordnet worden und die Nationalsozialisten sind sehr, sehr schnell wieder integriert worden. Das betrifft die persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema, aber es betrifft eben auch die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem, was passiert ist.
Harald Walser zeigt in seinem Vortrag anhand von Beispielen, wie nationalsozialistisches Gedankengut in der Gesellschaft verankert wurde und wie lange es sich gehalten hat.
Der Begriff Holocaust beispielsweise ist erst sehr, sehr spät bei uns überhaupt aufgekommen. Ein Geschichtsunterricht, generationsmäßig mir nahestehenden Wissens noch aus der eigenen Erfahrung, endete in Österreich eben in diesem bekannten Jahr 1918 und nicht in der Gegenwart. Gehört hat man über dieses Thema fast nichts. Für mich war das übrigens der Grund, warum ich Geschichte studiert habe, weil mich das interessiert hat. Wie konnte das geschehen? Das war für mich als Jugendlicher nicht nachvollziehbar. Wie konnte man das befürworten und befürwortet es teilweise bis heute noch. Das war damals auch eine Auseinandersetzung zwischen den Generationen.
Wenig wurde nach dem Kriegsende reflektiert. Das zeigt Walser am Beispiel eines Buches.
Und da zitiere ich einfach ein sehr markantes Buch, Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Ich werde nicht näher darauf eingehen. Dieses Buch ist praktisch unverändert, aber ohne Führerhuldigung und ohne Befürwortung des Nationalsozialismus. Diese Zeilen sind gestrichen worden. Aber ansonsten ist es fast ident nach 1945 wieder aufgelegt worden. Und es war der Bestseller, der Erziehungsbestseller schlechthin. Jenes Buch, das in der NS-Zeit verpflichtend für die Mütterschulung eingesetzt worden ist, verpflichtend, das ist nach 1945 praktisch inhaltlich und von den pädagogischen Prinzipien her unverändert wieder aufgelegt worden. Und es ist angekommen, das war nichts, was man den Leuten aufgezwungen hat nach 1945, sondern es wurde als Ratgeber sehr willkommen geheißen und eine Auflage von 1,2 Millionen bis 1987 spricht, glaube ich, für sich. Die Autorin war Gudrun Haarer, bekennende Nationalsozialistin.
Über die systematische Tötung der Juden, aber auch Roma und politischen Gefangenen ist lange nicht öffentlich gesprochen worden.
Der Holocaust lange ein Tabuthema. Nach 1945 sehr, sehr schnell einsetzend diese Frage der Verdrängung. Und zwar in allen gesellschaftlichen Bereichen, ob wir jetzt von der Justiz sprechen, Medien, Politik, das war durchgehend so. Es war bei uns so, dass wir dass Schulbücher praktisch übernommen worden sind, 1945 auch in sehr problematischen Fächern, Geschichte, Deutsch beispielsweise, die völlig unverändert nach 1945 wieder verwendet worden sind. Und da gab es einen ganz großen Bruch, einen gesellschaftlichen Bruch, und das war das Jahr 1979. Und interessanterweise war es eine amerikanische Fernsehserie, Holocaust, die einerseits diesen Begriff erst im Deutschen verankert hat. Mehr als 20 Millionen Deutsche haben diesen Film gesehen. Die Reaktionen, die heftigen Reaktionen, 30.000 Anrufer auf eine Fernsehsendung. Ab diesem Zeitpunkt, würde ich meinen, hat sich die Auseinandersetzung auch bei uns verändert. Ab diesem Zeitpunkt hat es auch in der Forschung wesentlich mehr gegeben, ist an den Unis auf das Thema eingegangen worden. In der Justiz hat es noch lange Zeit gedauert. Fast zum selben Zeitpunkt werden in Österreich noch Massenmörder, ich erinnere an den Fall Murer in Graz, freigesprochen, obwohl die Beweislage erdrückend war, auch des persönlichen Mordes, nicht nur des befohlenen Mordes. Heute ist es so, dass wir oft 90, 95-Jährige, die als Aufseher irgendwo tätig waren, in Prozessen vor Gericht stehen haben. Damals sind Verantwortliche nicht einmal vor Gericht gestellt worden. Ja, und da komme ich auch zu Vorarlberg und möchte das an einigen Beispielen deutlich machen. Hier sehen Sie einen der prominentesten Massenmörder, die es im Dritten Reich gegeben hat. Er stammt aus Bregenz, Dr. Irmfried Eberl, war KZ-Kommandant, hat sein medizinisches Handwerk in Tötungsanstalten gelernt, in Tötungsanstalten für Geisteskranke, wie man es damals genannt hat, in den Anstalten Brandenburg und in Bernburg. Dr. Irmfried Eberl war dort bis 1942. Ab 1942 hat er das Lager Treblinka aufgebaut, eines der vier großen Massenvernichtungslager, die es in Deutschland gegeben hat. Er ist dann zwar relativ schnell abberufen worden, aber nicht, weil er irgendwelche Skrupel gehabt hätte, sondern weil er, ja, wie soll man das ausdrücken, zu viel morden ließ. Er war organisatorisch nicht in der Lage, die vielen Leichen, die er produzieren ließ in den Gaskammern von Treblinka, auch zu beseitigen, sodass es eine ungeheure, ein Anblick gewesen sein muss für Menschen, die dorthin gekommen sind, der unerträglich war. Und natürlich für die Betroffenen, vor allem Jüdinnen und Juden, die wussten natürlich sofort, was da passiert, aber eben auch die SS, und es gibt dann auch Unterschlagungen und anderes mehr. Er selber übrigens hat unter seinem richtigen Namen nach 1945 unbehelligt weiter als Arzt gearbeitet, bis er dann durch einen Zufall das Buch von Eugen Kogon, da wird er namentlich erwähnt, und dann hat Ende 1947 dann jemand gesagt, ja, das könnte ja dasselbe sein. Dann ist erst ein Verfahren eingeleitet worden, er ist verhaftet worden und hat sich dann selber umgebracht. Ein zweites Beispiel, Dr. Josef von Buhn, ein Feldkircher Psychiater, der 1938 die Leitung der Valduna übernommen hat, der damals in der Valduna für Zustände verantwortlich war, die auch heute schwer erträglich sind, wenn man davon hört, es hat Misshandlungen von Patientinnen und Patienten gegeben, es hat sexuelle Übergriffe gegeben, dass sogar die NS-Behörden eingegriffen haben unter seiner Verantwortung. Und vor allem war er dann einer der fanatischen Befürworter der Euthanasie, hat viele Patientinnen und Patienten selber abgeholt. Kurt Bereuter aus Alberschwendisch hier, die haben geforscht darüber, wie das im Bregenzer Wald abgelaufen ist. Da gibt es dann die Berichte, dass er mit seinem Privatauto in Armenhäuser, wie es damals hieß, gefahren ist, um Patientinnen abzuholen und über die Valduna dann der Vernichtung zuzuführen in Schloss Hartheim. Josef von Buhn, der seine eigene Tochter, die behindert war, töten hat lassen mit einer Luminalspritze, ihr angeborenen Schwachsinn attestiert hat, angeborenen Schwachsinn, der Vater, der 4 Wochen zuvor dafür gesorgt hat, dass seine Schwiegermutter in Schloss Hartheim in der Gaskammer ermordet worden ist und der nach Eheproblemen mit seiner Frau 1944 sogar versucht hat, seine Frau noch der Euthanasie zuzuführen, die hat dann durch das Kriegsende überlebt. Also eine fürchterliche Bilanz eines medizinischen Lebens bis 1945 und nach 1945 ein unbehelligtes Weiterpraktizieren im süddeutschen Raum. Erst die Staatsanwaltschaft Konstanz hat dann im Jahr 1960 ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. Ihr habt die Kopien dieses Verfahrens, das sind 2 ganz dicke Ordner, mit Zeugenaussagen, die schwer erträglich sind, was ihn anbelangt. Das Ergebnis fasst man eigentlich nicht am Schluss. Es gibt keine Anzeige, es gibt keinen Prozess und er lebt weiter bis zu seinem friedlichen Tod im Jahre 1984. Und das dritte Beispiel, das ich hier bringen möchte, Josef Verlaster aus dem Silbertal, ein illegaler Nationalsozialist, der als Arbeitsloser nach Deutschland geflüchtet ist, relativ früh dort dann der NSDAP beigetreten ist und eine, zumindest ein Auskommen fand und der dann die Chance ergriffen hat, im NS-Staat Karriere zu machen. Josef Verlaster wird in Hartheim, in Schloss Hartheim, sogenannter Brenner. Er ist also zuständig dafür, dass Menschen in der Gaskammer ermordet werden. Durfte eigentlich den Gashahn nicht selber aufdrehen, hat es aber doch getan, zu schnell wieder zugedreht, sodass für die Patientinnen ein extrem qualvolles Sterben die Folge war. Und ist dann nach Sobibor versetzt worden, ins Konzentrationslager Sobibor, wo er durch außerordentliche Brutalität aufgefallen ist und bei einem Häftlingsaufstand im Jahre 1943 erschlagen worden ist im Zuge dieses Aufstandes. Vielleicht auch eine persönliche Note, weil schon gesagt worden ist, ich sei im Nationalrat auch hier und da aufgestanden bei solchen Fällen. Das war einer dieser Fälle, weil unter anderem auch Josef Verlaster an der einzigen offiziellen Gedenkstätte der Republik Österreich in der Krypta am Heldenplatz namentlich aufgeführt worden ist als Gefallener, was natürlich Geschichtsfälschung war. Und ich habe gesagt, das ist unerträglich. Man führt ausländische Staatsleute, wenn sie zu Besuch nach Österreich kommen, in die Krypta. Der israelische Ministerpräsident legt einen Kranz nieder vor solchen Mördern. Und das hat dann immerhin dazu geführt, dass die Krypta dann geschlossen worden ist, der Umbau versprochen worden ist. Das war vor, ich weiß nicht, 5, 6 Jahren geschehen, ist diesbezüglich bis heute nichts. Warum ich Ihnen die 3 Fälle präsentiere heute? Weil das Mörder sind, weil das Verbrecher sind, von denen bei uns in meinen Augen nicht gesprochen worden ist. Und Sie können sich selber ein Bild darüber machen, was von diesen Herren bei uns im Land an Bekanntheit vorhanden ist. Ich würde meinen, eher null. Und das ist dieses erdrückende Schweigen einer Gesellschaft gegenüber seinen eigenen Tätern.
Wie hätten die 6 Kinder von Magda und Josef Goebbels ihre Eltern gesehen, wenn sie das Kriegsende überlebt hätten und nicht vergiftet worden wären? Völlige Verdrängung, aber auch offene Aufarbeitung, das hat Harald Walser bei den Kindern von überzeugten Nationalsozialisten kennengelernt.
Wie kann man umgehen mit solchen Taten und mit solchen Tätern? Sie haben hier ein Zitat, von dem ich jetzt mal zugebe, es ist als erstes schwer erträglich. Wenn jemand sagt, obwohl ich gegen die Todesstrafe bin, habe ich sie meinem Vater gegönnt. Das Zitat stammt von Niklas Frank, der sich mit seinem Vater auch in Buchform auseinandergesetzt hat. Niklas Frank, der Vater, eine Abrechnung. Nennt er es. Jetzt muss man wissen, wer dieser Vater war. Niklas Frank war der oberste Jurist in Deutschland. Dann wurde er als fanatischer Nationalsozialist Generalgouverneur in Polen, erhielt den Beinamen Schlechter von Polen, hat auch einen zweiten Beinamen, der Judenschlechter von Krakau. Er wurde 1946 übrigens zum Tod verurteilt. Josef Goebbels sagt über ihn, ich zitiere ihn, Frank regiert nicht, er herrscht, und bezeichnet ihn selber als Halbverrückten. Was tun mit so einem Vater? Niklas Frank hat sich dazu entschlossen, nicht zu schweigen und die Geschichte aufzuarbeiten seines Vaters. Übrigens Frank hat dann 1945 versucht, Reue zu zeigen, ist im Gefängnis in Nürnberg zum Katholizismus übergetreten und sein Sohn sagt, es ist nichts anderes als eine unglaubwürdige Schmierenkomödie. Ich möchte Niklas Frank hier noch einmal zitieren, weil er das, glaube ich, sehr schön ausdrückt. Er sagt, ich habe es richtig satt. Man hat immer die Tendenz zu relativieren, dass wir endlich mal rangehen und die Verbrechen unserer Vorväter anerkennen wie ein Fußballergebnis. Und wer das nicht macht, kommt immer in so ganz abseitige, teilweise abstruse Philosophien. Das führt nicht weiter. Und wenn Sie den Text genauer lesen, dann ist dahinter nur eines. Ich gebe keinen Zentimeter nach. Dieser Mann hat wirklich den Tod verdient. Die haben keine Gnade walten lassen gegen niemanden. Das sind schwer zu verdauende Aussagen, weil er über seinen eigenen Vater spricht und es da natürlich auch andere Formen der Auseinandersetzung gibt, nämlich teilweise auch, obwohl man die Verbrechen verurteilt, geht das dann bis hin zu einem gewissen Verständnis, jedenfalls Liebe zum Vater. Und ich möchte ein zweites Beispiel nennen. Es ist Jennifer Tege, die Enkelin eines der vielleicht inzwischen bekanntesten NS-Verbrechers, bekannt geworden durch den Film Schindlers Liste. Es ist der Mann, der im Lager in Plaschow, wer den Film gesehen hat, kennt die Szene, der mit nacktem Oberkörper am Sonntagmorgen auf den Balkon geht mit seinem Gewehr und wahllos irgendwelche Juden erschießt, die gerade in Richtzeit, also wie ein Jäger auf Hasen schießt. Das sind dokumentierte Geschichten. Natürlich furchtbar für die nachfolgenden Generationen. Seine Tochter ist 1945 geboren und sie sagt, er mochte es vom Balkon aus auf Mütter mit ihren Babys im Arm zu schießen. Er wollte sehen, ob er mit einer Kugel zwei Menschen töten konnte. Ihre Mutter, sagt sie selber, habe sie wie eine Wahnsinnige geschlagen, wenn sie genauer wissen wollte, wie viele Juden ihr Vater denn nun getötet haben. Habe die Wahrheit über dessen Mordlust hat sie, wie sie selber sagt, erst im Kinosaal erfahren, als sie Schindlers Liste gesehen hat. Sie ist übrigens nach einem Interview mit der BBC, am nächsten Tag hat sie sich selber umgebracht. Sie ist die Mutter von Jennifer Tege, die rein zufällig auf die Geschichte ihres Großvaters gestoßen ist, weil sie mit 38 Jahren in einer Buchhandlung in Hamburg zufällig ein Buch sieht mit ihrer Mutter und erst dort von dieser Geschichte erfährt. Natürlich traumatisiert, das ist keine Frage, 14 Tage gar nicht ansprechbar und dann nach und nach mit Hilfe eines Historikers bzw. Journalisten hat sie die Geschichte dann aufgearbeitet.
Und Michael Köhlmeier sagt bei seiner Rede zur Ausstellungseröffnung Ende der Zeitzeugenschaft im Jüdischen Museum.
Die Frage ist, wie vom Unerzählbaren erzählen. In einem Geschehnis wie dem Holocaust fallen die Dinge zurück in ihre Zusammenhanglosigkeit. Und wir müssen uns die Frage stellen, wäre eine sinnstiftende Erzählung angesichts der Ungeheuerlichkeiten nicht blanker Zynismus? Nach dem Motto, irgendeinen höheren Sinn wird es schon gehabt haben. Wer dennoch versucht, einen Sinnzusammenhang herzustellen, übergibt er sich nicht der Unverantwortung, schwarzen Kitsch zu produzieren. Schund, hämische Tränenquetscherei. Der vierteiligen Fernsehserie Holocaust, die Geschichte der Familie Weiß, Sie erinnern sich vielleicht dran aus dem Jahr 1978, unter anderem mit den Schauspielern James Wood und Meryl Streep, wurde genau dieser Vorwurf gemacht. Auch dem Film Schindlers Liste von Steven Spielberg. Es wurde gesagt, darüber kann und darf nicht erzählt werden. Der Satz von Theodor W. Adorno, wonach nach Auschwitz keine Gedichte mehr geschrieben werden können, sitzt den Dichtern meiner Generation bis heute in den Knochen. Ich erinnere mich als Maus die Geschichte eines Überlebenden von dem Comiczeichner Art Spiegelman herauskam, gab es wütende Proteste. Unmöglich, unwürdig, die Shoah als Comicgeschichte zu erzählen. Wie Mickey Maus, wie Donald Duck, die Juden Mäuse, die Deutschen Katzen, die Amerikaner Hunde, die Polen Schweine, was zu Verbrennungen des Buches in Warschau führte. Oder als Edgar Hilsenrath 1964 seinen Roman Nacht veröffentlichte, in dem er erzählt, dass im KZ eben nicht die besten Eigenschaften in den Häftlingen geweckt wurden, sondern die schlechten, wo es doch um das blanke Überleben ging. Da war die Empörung in Deutschland groß. Man hatte sich ja zu beschwichtigen versucht, indem man stillschweigend dem eigenen Gewissen vorschlug, es doch so zu sehen. Es wurden sozusagen als Kollateralnutzen Engel produziert, heroische Opfer, Helden der Menschheit. Und jetzt kommt einer daher und sagt nicht nur, sondern erzählt, nein, Juden, Sinti, Roma, sind alle, sie alle waren Menschen wie du, die um sich schlagen, wenn sie Todesangst haben. Das wollten sich die Täter und ihre Nachfahren nicht bieten lassen. Wie kann einer vom Unerzählbaren erzählen? In der Frage liegt die Antwort. Einer, nur einer kann erzählen. Die Geschichte gibt es nicht. Als wäre sie eine Instanz, ein fertiges Ding. Und es käme nur darauf an, sie richtig zu begreifen, sie richtig zu beschreiben, sie richtig zu besingen, sie richtig auszuleuchten, sie richtig mit dem Mikrofon aufzunehmen, sie richtig abzufilmen. Was geschehen ist, kann nur mit zwei Augen angesehen werden, nur mit zwei Ohren gehört werden, wenn überhaupt dann nur mit einem Herzen erfüllt werden. Nur immer ein Mensch kann davon erzählen. Und manchmal muss die Einbildungskraft einspringen. Manchmal braucht es die Kunst, die Literatur, den Film, auch die Musik. Dann nämlich, wenn die Fakten nicht in Zusammenhang zu bringen sind, weil die denkübliche Verbindung von Ursache und Wirkung versagt.
Wir kommen nun zu weiteren Themen, über die lange nicht gesprochen worden ist.
Die Unterscheidung, es war die böse SS, die die Morde durchgeführt hat, während die Wehrmacht einen sauberen Krieg geführt hat. Das wurde eindeutig widerlegt durch die Ausstellung Vernichtungskrieg, Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944. Eine Ausstellung, die ein unglaubliches Echo gehabt hat, die fast 1 Million Besucher gehabt hat, die in vielen Städten Deutschlands, übrigens auch in Österreich zu sehen war und die eindeutig die Beteiligung der Wehrmacht am Holocaust klargestellt hat und die auch klargemacht hat, dass das systematische Kriegsverbrechen waren. Jeder Krieg, in jedem Krieg gibt es Kriegsverbrechen, aber der Krieg der Wehrmacht war einer, der geplant kriminell war. Es gibt diesen berühmten Kommissarbefehl, dass also Funktionäre der KPdSU, also wenn irgendwer als Kommunist erkennbar ist, dass er standrechtlich erschossen wird, dieser Kommissarbefehl und andere Befehle vor dem Angriff auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 erlassen worden und ist allen Kommandeuren zugeschickt worden. Es haben nicht alle ihn in dieser Form beherzigt, aber die große Mehrheit hat ihn umgesetzt. Deserteure aus der Wehrmacht sind nach 1945 jahrzehntelang verunglimpft worden, Es ist nicht gefragt worden, wer hat denn Recht? Hat der Recht, der für Hitler und die Ideale des Nationalsozialismus kämpft und eventuell sogar noch einen Sieg des nationalsozialistischen Deutschlands herbeiführt? Oder hat der Recht, der aus diesem Krieg fliegt, der sagt, naht, ich möchte da nicht mitmachen. Ich möchte nicht in diesem verbrecherischen Krieg beteiligt sein. Und das ist etwas, was nach 1945 schwer zu akzeptieren war hierzulande. Und ich habe das Beispiel des Koblacher Kriegerdenkmals deshalb gebracht, weil dieses Denkmal nach 1945 entstanden ist. Die Zusatztafel ist erst später auf Initiative des damaligen Bürgermeisters Werner Gechter angebracht worden. Und auf dieser Tafel ist einer der Deserteure oben, Alois Ammann. Alois Ammann hat sich versucht, dem Krieg zu entziehen, ist geschnappt worden und ist in Torgau in Sachsen hingerichtet worden im Jahre 1944. Auf diesem Heldendenkmal steht er als vermisst oben, obwohl natürlich jeder in Koblach gewusst hat, dass er nicht vermisst ist, sondern dass er hingerichtet worden ist. Erst diese Zusatztafel macht dann deutlich, wo er in Wirklichkeit getötet worden ist, nämlich in Torgau. Ein zweites Thema, das lange Zeit totgeschwiegen worden ist, ein weiteres Tabuthema, die Euthanasie. Und da zeige ich Ihnen jetzt eine Todesanzeige, die in den Vorarlberger Nachrichten im Jahre 1983 erschienen ist. Damals sind in Konstanz Urnen von Euthanasieopfern aus Vorarlberg aufgetaucht und teilweise an die Verwandten geschickt worden. Und eine Familie hat sich dazu entschlossen, eine Todesanzeige für die Ermordete aufzugeben. Und ich finde das toll, mich hat das damals auch sehr beeindruckt. Aber es ist auch typisch, dass man damals noch nicht bereit war, die Toten, die Ermordeten namentlich zu nennen. Und das ist etwas, es betrifft mich selber. Ich habe zwei Heimatbücher hauptverantwortlich gemacht, nämlich das meiner Heimatgemeinde Altach und jenes von Meda. Und auch ich habe damals noch die Namen der Euthanasieopfer nur mit den Anfangsbuchstaben bezeichnet. Und das ist eigentlich im Nachhinein gesehen wirklich grundfalsch, weil wir als Gesellschaft, glaube ich, mit diesem Thema anders umgehen müssen. Und nicht falsch verstandene Scham, es war ja nichts Bösartiges, dass man dass man die Opfer damals anonymisiert hat, nicht falsch verstandene Scham da walten lässt, sondern wirklich versucht, diesen unfassbaren Mord, der an ihnen passiert ist, dass man ihnen wenigstens im Nachhinein dann noch ein bisschen gerecht wird. Die Schule hat den Mord an behinderten Menschen vorbereitet. Ein Beispiel aus der Mathematik. Man schätzt die Gesamtausgabe für alle Erbkranken, Gebrechlichen und so weiter auf jährlich 1 Milliarde Reichsmark. Die Mehrkosten über normal auf 350 Millionen Reichsmark. Das Winterhilfswerk 1934-35 ergab 367 Millionen Reichsmark. Vergleiche. A. Wie viel Arbeitslöhne betragen die genannten Unkosten? B. Wie viel Familien bei täglich 4, 5, 6 oder 7 Reichsmark Bedarf könnten davon leben? Mit solchen Inhalten hat man auch in einem scheinbar ideologisch neutralen Fach wie Mathematik natürlich den Mord vorbereitet und hat gesagt, lebensunwertes Leben. Ja, in diese Richtung hat man hier in der Schule vorgearbeitet. Ich möchte aber doch auch die Lebensgeschichte einer Familie aus Mäder kurz schildern. Die Familie Nockler. Bertha Nockler mit ihren drei Kindern, auf dem Arm die kleine Anna. Die hat unter epileptischen Anfällen gelitten, wurde Patientin der Walduna und ist 1941 in Schloss Hartheim ermordet worden. Eugen hatte ebenfalls kleinere psychische Probleme. Ich betone hier wirklich kleinere. Eugen Nockler wurde 1940 dennoch eingezogen. Übrigens bis dahin hat er sein Leben selbst gemeistert, hat gearbeitet als Bauarbeiter an verschiedenen Baustellen, ist dann allerdings eingezogen worden. Und dann, ich sage jetzt mal seine Schilderung, hat er sich extra, das ist ein Zitat von ihm, extra blöd angestellt. Jedenfalls ist er aus dem Militär entlassen worden 1940. Das hatte natürlich Folgen. Er ist zurückgekommen, aber er ist gemeldet worden und lebensunwertes Leben, zumindest bei ihm nicht die Gefahr, dass er im Zuge der Euthanasie ermordet wird, aber man wollte ihn zwangssterilisieren. Dann gibt es ein längeres Verfahren, der Bürgermeister von Meda wird da mit einbezogen und sagt, na, der kann ruhig heiraten, er kann auch Kinder aufziehen, er kann sein Leben meistern, überhaupt kein Problem, der NS-Bürgermeister sagt das. Das Verfahren wird niedergeschlagen, aber von einer vorgesetzten Behörde wieder aufgenommen. Und Eugen Nogler wird dann kurz später zwangssterilisiert. Ich nenne ihn hier bewusst als Opfer, weil er 1968 einen Brief geschrieben hat, der mich einfach sehr, sehr berührt hat. Und ich möchte ihn da kurz vorlesen. Er schreibt dann auch unter Tränen geschrieben. Ich habe das hier so zitiert. Ich lese nur kurze Ausschnitte daraus vor. Am 2. März 1968 ist es 26 Jahre her, dass ich wegen Unfruchtbarmachung schwer zu leiden habe. Der ganze Körper kommt mir vor wie bei einem Erdbeben. Ich weiß nicht, wann alles zusammenfällt. Ich möchte dieses Leiden keinem Hund gönnen. Wie viele Tränen habe ich schon geweint? Der Gedanke, ein glücklicher Mensch sein zu können, wieder ein glücklicher Mensch sein zu können wegen dieser Eingriffe, der Gedanke, minderwertig, gedemütigt, beleidigt und wehrlos zu sein und der furchtbare Ärger wegen diesem Leiden, sich schämen zu müssen, ist nicht zu beschreiben. Er schildert dann, dass er eigentlich ständig Selbstmord machen möchte, dass ihm das nicht gelungen ist und so weiter. Also jemand, der so einen Brief schreiben kann, mit so starken Worten, dass so jemand wegen Debilität, wie man es damals genannt hat, unfruchtbar gemacht wird, ist eigentlich aus meiner Sicht auch unfassbar gewesen, auch nach NS-Gesichtspunkten. Das haben auch Nazis so gesehen. Das ist eines jener Schicksale, die kaum beachtet werden. Viele Menschen in Mäder haben ihn noch gekannt. Und auch hier vielleicht der Hinweis, warum es zu dieser Verrohung gekommen ist. Zu dieser Verrohung, die zu furchtbaren Taten geführt hat, die aber vorbereitet worden ist. Und hier einfach ein Originalzitat von Adolf Hitler, das, glaube ich, alles sagt. Diese Jugend lernt ja nichts anderes als deutsch denken, deutsch handeln. Wenn diese Knaben mit 10 Jahren in unsere Organisation hineinkommen, dann kommen sie 4 Jahre später vom Jungvolk in die Hitlerjugend. Und dort behalten wir sie wieder 4 Jahre. Und dann nehmen wir sie in die Partei. Dann kommen sie in den Arbeitsdienst. Dann übernimmt die Wehrmacht zur weiteren Behandlung auf 2 Jahre. Und dann nehmen wir sie in die SA, SS und so weiter. Und sie werden nicht mehr frei ihr ganzes Leben. Wie gesagt, es ist ein Originalzitat. Sie werden nicht mehr frei ihr ganzes Leben.
Dieses Zitat war am 4. Dezember 1938 im Völkischen Beobachter zu lesen.
Wie ist man auf der anderen Seite umgegangen mit Widerstand und mit Verfolgten? Es gibt kaum und wenn erst recht spät die gesellschaftliche Anerkennung für Verfolgte und den Widerstand. KZ-Gefangenen wurden, auch wenn sie jahrelang im KZ waren, diese Zeiten nicht auf die Pension angerechnet. Ihren Aufsehern, den SS-Männern, wurde die Zeit angerechnet nach 1945. Unfassbar der Umgang mit NS-Opfern. Auch nach 1945. Hugo Lunardon, Gendarmeriekommandant von Dornbirn, der 1938 bereits verhaftet worden ist, weil er in der Zeit davor viele Nazis, die Bomben gelegt haben und anderes verhaftet hat. Er kam im KZ um. Der Umgang mit seiner Familie war unbeschreiblich. August Weiß, Ehrenmitglied der Johann August Marlin Gesellschaft, ein extrem kluger Kopf. Er war Deserteur, ist im Soldaten-KZ gekommen, dann auf Frontbewährung, ist völlig abgemagert, 1945 nach Dornbirn zurückgekommen. Und das Erste, was ihm passiert ist am Dornbirner Bahnhof, dass er von einem Nazi bespuckt worden ist. KZ überlebt, Frontbewährung überlebt, kommt zurück, ist gerettet und wird bespuckt. Er hat dann den Satz geprägt, Reden ist Blech, Schweigen ist Gold. Hat das ausgedrückt. Er hat sich eigentlich jahrzehntelang nicht getraut, über seine Erlebnisse zu reden in dieser Nachkriegsgesellschaft als Deserteur. Da haben wir den Götzner Tobias Feuerstein, der sehr viele Menschen gerettet hat, sie über die Grenze gebracht hat. 1944 unter dubiosen Umständen dann umgekommen ist. Die einen sagen, von erschossen worden ist da auf der Flucht. Meinrad Juhn, Flüchtlingshelfer aus Montafon, Tobias Feuerstein, den Wirt der Hohen Kugel in Götzis, der, wie gesagt, viele Menschen gerettet hat. Der Engel von Auschwitz, wie sie von den Häftlingen genannt worden ist, eine Bregetzerin, hat gehört von Konzentrationslagern im Osten, hat gesagt, das kann ich nicht glauben, ich melde mich freiwillig dorthin, ist dann auch tatsächlich nach Auschwitz versetzt worden. Maria Stromberger natürlich als Krankenschwester nicht für Häftlinge, sondern es waren ja, ich glaube, 7.000 oder 8.000 SS-Männer in Auschwitz, die Dienst hatten, und die brauchten natürlich auch medizinische Versorgung. Für die war sie zuständig. Hat dort aber vielen Häftlingen geholfen. Ich habe selber noch einige kennengelernt. Edek Pisch aus Polen beispielsweise hat mich auch zweimal besucht hier in Vorarlberg. Hermann Langbein war ihr unmittelbar Untergebener. Vielleicht einige von Ihnen kennen ihn. Er war einer der Hauptverantwortlichen dafür, dass der Auschwitz-Prozess in Frankfurt stattfinden konnte. Sie hat jedenfalls Widerstand geleistet als Krankenschwester in Auschwitz. Sie hat nicht nur Häftlinge gerettet, sie hat unter anderem auch zwei Pistolen zumindest, die sie noch hatte, ins Lager geschmuggelt und dort dortigen Widerstandsbewegung übergeben können. Sie hat Kassiber, das erste Flugblatt in Wien, das von Auschwitz berichtet, basiert auf dem Material, das Maria Stromberg in einer Kleiderbürste versteckt aus Auschwitz heraus geschmuggelt hat. Und sie hat nur mit viel Glück überlebt. Sie ist dann 1945 nach Bregenz gekommen. Jetzt muss ich es doch noch vorlesen, weil ich lese Ihnen den sehr ergreifenden Brief nicht vor, weil sie eingesperrt worden ist und in ein Lager mit Nazis gesteckt worden ist in Bredris. Und da schreibt sie nach Polen, dass sie da in diesem Lager ist und dort mitten unter Nazis lebt. Wissen Sie, ich bin mitten unter Nazis, schreibt sie einem ehemaligen Häftling, SS, Gestapo, ich als ihr größter Feind. Und ich muss ihre Redensarten täglich anhören über die Ungerechtigkeit, höre Klagen, was die Menschen jetzt mit ihnen tun. Dann stehen vor meinem geistigen Auge die Erlebnisse von Auschwitz. Ich verspüre den Geruch verbrannten Fleisches in der Nase. Ich sehe die Elendszüge der einrückenden Kommandos mit den Toten hinterher. Ich verspüre die würgende Angst, welche ich jeden Morgen um euch gehabt habe, ehe ich euch wieder gesund vor mir sah und ich könnte diesen hier ins Gesicht schreiben. Es war der polnische Ministerpräsident, der spätere, der von Polen aus dafür gesorgt hat, dass Maria Stromberg in Bredaris freikommt. Sie war dann eine der wesentlichen Zeuginnen im Prozess gegen den KZ-Kommandanten von Auschwitz. Wer hat den Namen von Ihnen gekannt, Maria Stromberger? Ja, auch das eindeutig eine Minderheit. Eine derartige Frau, ich habe es eigentlich nicht fassen können, als damals junger Historiker, habe diesen Fall damals auch sehr publik versucht, mit den Mitteln publik zu machen in der Zeitung, und bin daraufhin von einer ÖVP-Abgeordneten ziemlich kritisiert worden. Sie hat dann auch einen Leserbrief geschrieben und hat dann die Taten der Maria Stromberger ein bisschen verniedlicht und gemeint, ja, so kann sie auch nicht gewesen sein. Ich zitiere nur den Schlusssatz: Die Jahre des Grauens hat sie jedenfalls überlebt und starb nicht an deren Folgen. Mit diesem Zynismus hat man noch im Jahr 1988 operiert gegenüber einer Frau wie Maria Stromberger, von der es damals in Vorarlberg gar nichts gegeben hat. Kein Grab, kein gar nichts. Ja, inzwischen gibt es ein bisschen was, aber immer noch aus meiner Sicht viel zu wenig.
Der Historiker fordert in diesem Zusammenhang einen freieren Zugang zu den Akten und in die Archive. Das war ein Fokus heute zu den Folgen des Zweiten Weltkriegs für unsere Gesellschaft. Nächsten Samstag hören Sie an dieser Stelle den Paarcoach Hermann Mayer, der Ihnen erklärt, warum wir den Partner haben, den wir verdienen.